uns da, wo wir dich wirklich brauchen, Herr. In unserer tiefsten Sehnsucht begegnest du uns. Und es gibt nichts, es gibt gar nichts, das wir mehr brauchen als eine Begegnung mit dir. Einmal dir begegnet, Jesus, und es verändert alles. Es verändert einfach alles. Und deswegen ist meine Sehnsucht, dass du heute uns begegnest, Herr. Es gibt nichts, was wir sagen können, nichts, was wir singen können, nichts, was wir tun können, das so viel Impact hat, als wenn du uns begegnest. Amen. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ist ja lecker warm draußen. Könntet ja eigentlich auch beim Brunchen zu Hause sein. Vielleicht sind ein paar ja auch beim Brunchen zu Hause. Schön, dass du auch dabei bist. Für alle, die eigentlich besser Englisch oder Portugiesisch verstehen als Deutsch. Ich pfeife so ein bisschen. Könnt ihr den QR-Code kennen, dann könnt ihr das Skript mitverfolgen. Genau. Ich habe zum Anfang mal ein paar Fragen an euch. Und wenn es geht, wäre es total cool, wenn ihr die ehrlich beantwortet mit Handzeichen. Die erste Frage ist, wer von euch spürt altersbedingt, das, Hände hoch, wer von euch spürt altersbedingt, dass sich Dinge an seinem Körper verändern und dass du nicht mehr so energiegeladen oder so fit bist, wie du es mal warst? Danke. Alle über 30, wunderbar. Eine zweite Frage. Wer von euch hat im engsten Familien- und Freundeskreis, ich meine wirklich engster Familien- und Freundeskreis, oder vielleicht bist du auch selber betroffen, Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, Diabetes, Herzleiden, Nierenleiden, vielleicht auch wirklich schlimme Erkrankungen wie Krebsleiden und so weiter, irgendwelche solche Dinge. Wer hat sowas im engsten Freundes- und Familienkreis oder ist selbst betroffen? Okay, und dann nochmal alle Hände hoch von allen, die sich jetzt oder bei der ersten Frage gemeldet haben. Könnt ihr nochmal alle, entweder die bei der ersten oder zweiten Frage gemeldet haben, nochmal die Hand. So, schaut euch mal bitte um, lasst die Hände oben, schaut euch mal bitte um. Okay, es gibt wenige, ein paar wenige nur, die die Hand nicht oben hatten. Und ich habe eine dritte Frage an euch. Wer von euch hat schon mal in einem Gespräch zu jemandem gesagt, Hauptsache gesund? Ich hab's. Wer von euch hat schon mal in einem Gespräch gesagt, Hauptsache gesund? Ich hab's schon mal getan, ich muss es zugeben. Das ist ein ganz bekannter Spruch in unserer Gesellschaft, Hauptsache gesund. Das geht ganz oft darum, wenn Frauen schwanger sind, wird es gesagt, Hauptsache das Kind ist gesund? Fragezeichen, ist das so? Hauptsache gesund. Ihr habt ja gerade gesehen, wie viele Menschen sich gemeldet haben, die schon selber altersbedingt spüren, dass sie nicht mehr ganz fresh sind. Oder die jemanden im bekannten Freundeskreis oder selbst betroffen sind, chronische Erkrankungen haben, also Erkrankungen, die nicht mehr weggehen oder die sie weitestgehend begleiten werden. Und wir haben im Moment diese Reihe, wo es darum geht, Dinge, die Jesus nicht gesagt hat. Und etwas, das Jesus nicht gesagt hat, wenn ihr einen Bibelvers findet, sagt mir das Gegenteil, aber ich habe keinen Vers gefunden, in dem Jesus oder auch irgendwo sonst in der Bibel steht, Hauptsache, du bist gesund. Nirgendwo. Jesus redet schon von sich als Retter, als Heiler, als Arzt, sehr wohl. Aber es steht nirgendwo in der Bibel, Hauptsache, du bist gesund. Und dieser Wunsch ist ja eigentlich zu verstehen. Es ist eigentlich zu verstehen, ich auch, dass wir uns wünschen, gesund zu sein. Das ist ein ganz normaler Wunsch. Und ich glaube, dass das auch schon immer Menschen gespürt haben, immer gewusst haben, dass es unglaublich was mit uns macht, mit unserem Lebensgefühl, wenn wir gesund sind. Und die Philosophen im alten Rom haben damals diesen Spruch geprägt, den ihr alle kennt. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Körper ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Es gab relativ zur gleichen Zeit zu den römischen alten Philosophen aber noch einen anderen Zeitgenossen, der ein anderes Lebensmotto hatte. Und das war der Paulus. Der hat auch in dieser Zeit gelebt. Und der Apostel Paulus hat nirgendwo gesagt, geschrieben oder auch nur angedeutet, Hauptsache gesund. Ganz im Gegenteil, er hat sich das Leben so angeschaut und hat sehr nüchtern festgestellt, dass unser Leben sich verbraucht, dass unser Körper sich verbraucht. Wenn wir in 2. Korinther 4 lesen, ab Vers 16, dann steht da, darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, altes Wort, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Also er hat gesehen, okay, unser Körper, der verbraucht sich, der bleibt nicht gleich gesund und gleich fit. Das bedeutet im Klartext, unsere Gesundheit ist bedroht. Ist so. Wir werden nicht, wenn wir lange genug leben, gesund von dieser Erde gehen. Das ist relativ klar. Natürlich ist es sinnvoll, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern. Dass wir alles tun, was wir tun können, was möglich ist, damit es unserem Körper gut geht, dass er wieder gesund wird, dass wir Maßnahmen haben, damit wir uns so wohlfühlen, wie es geht. Ich glaube, wir dürfen als Christen nicht von der anderen Seite des Pferdes fallen. Christen neigen dazu, und ich bin ja schon ein paar Tage unter den Christen, wir neigen dazu, manchmal von der einen oder von der anderen Seite des Pferdes zu fallen. Entweder sagen wir, ja, Jesus macht uns alle gesund und wir brauchen keine Krankenversicherung. Hatte ich in meiner Familie auch. Geht nicht gut aus, kann ich dir sagen. Gibt großes Drama. Macht es nicht. Oder wir tendieren in die andere Richtung. Vergänglichkeit ist eine Tatsache und wir wissen aus den Briefen vom Apostel Paulus auch, dass er selber nicht gesund war. Er beschreibt immer wieder ein bisschen seine Leiden, er sagt keinen Namen seiner Erkrankungen, vielleicht wusste er das damals auch gar nicht, aber die Wissenschaftler sind sich heute relativ einig, dass er in jedem Fall ein Augenleiden hatte, dass er entweder eine rheumatische Erkrankung hatte, Arthrose oder eventuell sogar ein epileptisches Leiden. Er beschreibt das immer mal wieder so ein bisschen. Und trotzdem, trotz dass er nicht gesund war, macht er sein Lebensgefühl nicht von seiner körperlichen Verfassung abhängig. Er sagt nicht, wenn es mir gut geht, dann freue ich mich und dann arbeite ich für Jesus und dann mache ich was, sondern er sagt, wir haben eine anfällige Gesundheit und trotzdem verlieren wir nicht den Mut. Was passiert, wenn ich mein Lebensgefühl, wenn ich das davon abhängig mache, wie gesund ich bin, wie jugendlich ich bin, wie attraktiv ich bin? Was passiert? Ein paar von euch haben das ja vielleicht auch schon mal gedacht, dass sie nicht mehr ganz so jung sind und nicht mehr ganz so aktiv sind oder waren auch schon mal krank und das Lebensgefühl hat sich nicht so gut angefühlt. Was passiert mit uns, wenn wir unser Lebensgefühl davon abhängig machen? Habt ihr eine Antwort? Depressiv? Definitiv. Das kann nur in depressiven Gedanken enden, das ist wahr. Wie bitte? Verbitterung, natürlich. Wenn wir, ich weiß nicht, wie viele von euch sich gerade total fit fühlen oder merken, dass es ihnen nicht so gut geht. Wenn du jeden Tag davon abhängig machst, wie fit du dich fühlst und wie gesund du dich fühlst, im Verhältnis, wie du vielleicht mal fit und gesund warst, wirst du niemals glücklich sein. Wirst du niemals fröhlich sein. Denn viele haben chronische Erkrankungen. Viele fühlen sich morgens beim Aufstehen überhaupt nicht gut körperlich. Mein Opa sagt immer, wenn du aufwachst und dir tut was weh, weißt du, dass du noch lebst. Er ist 91 Jahre alt, er darf das sagen. Wir sitzen auf einem sehr brüchigen Ast, wenn wir glauben, dass wir uns nur dann gut fühlen können, dass wir nur dann fröhlich durch das Leben gehen können, wenn wir uns fit und gesund fühlen oder auch sind. Wisst ihr, unser Körper verfällt. Das ist einfach so. Ihr könnt euch das noch nicht vorstellen, aber das ist der Fall. Mach mal bitte die nächste Folie. Das ist meine Oma. Sie ist inzwischen bei Jesus. Und auf dem linken Foto seht ihr meine Oma 1942. Auf dem mittleren Foto ist sie 18 Jahre alt. Das war 1952. Und auf der rechten Seite seht ihr sie ungefähr 2000. Ist meine Oma nicht hübsch? Ultra hübsch. Guckt euch mal dieses mittlere Bild an. So eine hübsche Frau. Aber ihr Körper ist verfallen, ist älter geworden. Und meine Oma war am Ende auch sehr krank. Das wird uns allen blühen und das blüht uns allen. Und wer von euch schon ein paar Tage älter ist, hat wahrscheinlich auch schon solche oder ähnliche Bilder von sich, wo er mal viel, viel jünger war. Und du siehst an diesen Bildern, dass etwas mit dir passiert. Und das ist ganz normal. Das ist nicht komisch, das ist nicht seltsam. Wir schweigen das in unserer Gesellschaft oft weg und sagen, mit Botox-Spritzen, mit allen möglichen OPs und so weiter und so fort, kriegen wir das Altern aufgehalten. Nein. nein. Du kannst vieles tun, damit das ein oder andere Fältchen glatter ist und so, gar keine Frage, ist auch völlig in Ordnung, aber du wirst dein Altern nicht aufhalten. Und wisst ihr, ich möchte heute nicht sagen, alles normal, ne? Wir werden alle krank und alle alt und so weiter. Nein, es bleibt wahr, dass Jesus unser Arzt ist. Es bleibt wahr, dass Jesus heilt. Es bleibt wahr, dass Jesus alles kann. Aber er hält unser Altern nicht auf und er weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Er weiß, dass wir in Körpern leben, die auch zu dieser gefallenen Welt gehören. Dass wir in Körpern leben, die nicht über all die Jahre gesund bleiben werden. Dass wir mit Bakterien, mit Viren, mit Erkrankungen zu tun haben, die uns immer wieder beeinflussen werden und die etwas mit uns tun werden. Aber Paulus macht etwas sehr Gutes. Er schaut nicht wehmütig zurück und sagt, ach damals, weißt du noch? Weißt du noch, als wir jung und frisch waren? Weißt du noch, als ich gesund war? Weißt du noch, als alles gut war? Das sagt er in keinem Wort, sondern ganz im Gegenteil, er schaut immer nach vorne. Und das ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, immer nach vorne zu schauen. Weil die Aussichten vielleicht für deine chronische Erkrankung, für dein Alter, einfach sagen, es wird weitergehen, es wird gerade nicht besser werden. Und trotzdem schaut er nach vorne. Und das ist, weil er ein Ziel sieht. Er sieht ein Ziel, auf das er hinguckt. Und das ist die Herrlichkeit, das ist der Himmel, auf den wir zugehen. Und im Originaltext in 2. Korinther 4, Vers 17 hört sich das so an. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Schwäche, gut aufpassen, ist altes Deutsch, bedeutet im Vergleich zu dem maßlosen Übermaß an ewiger und überwältigender Herrlichkeit, die wir uns nicht an das Sichtbare halten, sondern an das Unsichtbare. Maßlosen Übermaß an ewiger und überwältigender Herrlichkeit. Er überschlägt sich fast in seinem Ausdruck. Maßloses Übermaß an ewiger, überwältigender Herrlichkeit. Ganz viele Superlativen, die er da wort. Und das Problem ist immer so ein bisschen, dass wir uns den Himmel nicht so richtig vorstellen können. Ne? Wir laufen auf unser Ziel zu und ja, wir lieben Jesus und wir laufen auf den Himmel zu, aber wir haben keine Ahnung davon oder machen uns nicht so wirklich ein Bild davon, wie dieser Himmel, wie diese Herrlichkeit aussehen wird. Und es ist unglaublich schwierig, wenn du nicht weißt, auf was für ein Ziel du zuläufst, wie dieses Ziel aussieht, damit Freude drauf zuzulaufen und nach vorne zu schauen und wie Paulus sagt, und weiter nach vorne zu schauen und nicht zurückzuschauen. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir kommen manchmal zu dem Schluss, auch wenn wir das so vielleicht nicht sagen, aber wir kommen manchmal zu dem Schluss, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt's nicht. Würden wir natürlich als liebe Christen niemals sagen, weil natürlich gibt's den Himmel, aber wir verhalten uns manchmal so. Wir können es uns nicht so richtig vorstellen. Ja, wir lesen in der Bibel von den goldenen Straßen und den Diamanten und den Edelsteinen und so weiter und so fort, aber so ganz vorstellen können wir uns das nicht. Darum verlieren wir nicht den Mut. Auch wenn unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, auf welches Ziel wir hinlaufen. Ich möchte euch mal eine Wanderung vorschlagen. Wir ziehen mal die Wanderschuhe an, die ihr hier gleich sehen könnt. Jeder von euch, okay? Ihr stellt euch vor, ihr seid auf einer Wanderung. Euer ganzes Leben ist von Anfang bis zum Ende eine Wanderung. Und ihr lauft los und ihr seid energetisch und ihr habt Kraft und ihr seid gesund. Okay, und es ist gar kein Problem. Der Weg ist der Weg und der Weg ist das Ziel und so. Okay, weil es nicht all für Sprüche gibt. Also ihr lauft, ihr seid energetisch und irgendwann merkt ihr, okay, ich bin jetzt schon eine ganze Weile gelaufen und so ganz so kraftvoll bin ich nicht mehr. Oder ich bin vielleicht auch noch jung, aber hallo, warum bin ich krank? Warum ist das plötzlich so schwer? Und wisst ihr, wenn man dann kein so richtiges Ziel hat, dann kommen komische Gedanken. Und dann ist das so ein bisschen wie wenn man auf so eine Müllkippe zuläuft. Okay? Das ist ein ganz attraktives Ziel. Ganz attraktiv. Ist schön. Ne? So ein steiniger Weg mit Knochen, die einem wehtun, da freut man sich doch, wenn man darauf zuläuft. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das in deinen Gedanken manchmal so ein bisschen so trist, dass du in deinem Leben so ein bisschen wie auf eine Müllkippe zuläufst. Nicht auf ein schönes Ziel. Der Tod, der uns irgendwann alle erwartet, ist kein attraktives Ziel. Wenn du nur auf den Tod hinarbeitest oder denkst, das ist irgendwann das Ende meines Lebens, das ist mein Ziel, das ist sowas wie eine Müllkippe. Das ist kein attraktives Ziel. Und dann wird der Weg auch zu einer ziemlichen Qual. Ich glaube, keiner freut sich, wenn er sagt im Frühling, so, wir machen mal eine Wanderung zur Müllkippe. Ich weiß nicht, wie viele ihr begeistern könnt, da mit euch zu kommen. Stefan Bartenbach, der kann das ja mal ausprobieren. Stellt euch im Gegensatz aber mal vor, ihr habt eine Wanderung auf einen alpinen Berggipfel. Ich weiß nicht, wie viele von euch wanderbegeistert sind. Ich bin es eher nicht. Trotzdem finde ich die Bilder schön. Stellt euch vor, ihr lauft darauf hin, zu diesem Berggipfel. Ihr werdet, je nachdem, das ist der kleine Mythen, wenn ihr oben steht, werdet ihr, je nachdem zu welcher Seite ihr guckt, verschiedene schöne Landschaften sehen. Ihr werdet zum einen eine Aussicht haben auf dem Vierwaldstätter See und das Tal. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr eine Perspektive haben auf das Albtal und auf den Züricher See. Ich finde das schon eine viel, viel schönere Aussicht. Ein viel, viel schöneres Ziel. Und vielleicht gelingt es uns ein bisschen, auch wenn ich weiß, dass Vergleiche immer hinken, aber vielleicht gelingt es uns ein bisschen, unseren Weg auf den Himmel mit so einem Ziel zu vergleichen. Dass du dahin läufst. Wisst ihr, weil dann, wenn der Aufstieg schwer ist, wenn es weh tut, dann weißt du trotzdem, warum du das tust. Und dann gehst du trotzdem weiter. Und dann meckerst du auch mal und bist mal traurig und so. Aber du gehst trotzdem weiter. Und du kannst trotzdem an vielen Tagen fröhlich sein. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns so ein Bild vorstellen von der Herrlichkeit. Wenn wir irgendwann da ankommen, dann wird es so sein. Oder ich weiß nicht, wo du noch viel lieber bist, was du noch viel lieber von oben siehst. Nimm das, dass deine Wanderung dahin geht. Und wisst ihr, dann ist es die Mühe wert. Und ich weiß, dass viele wirklich ganz, ganz schlimm zu kämpfen haben. Ich weiß, dass viele Menschen wirklich schlimme Schmerzen haben, jeden Tag. Und ich weiß, dass es viele gibt, die schlimme Diagnosen haben, die nicht wissen, wie lange diese Reise noch geht. Und ich möchte mich überhaupt nicht irgendwie despektierlich zeigen und sagen, ja, streng dich nur mal ein bisschen mehr an. Ich weiß, dass es unfassbar hart ist. Und trotzdem gilt das Gleiche für dich. Du darfst trotzdem dieses Ziel haben, der absoluten, überschwänglichen Herrlichkeit. Das darf dein Ziel sein, dass egal was in deinem Leben passiert, egal wo du jetzt drin steckst, egal was ist, wenn dein Leben Jesus gehört, wenn du weißt, auf welchen Berggipfel du hinläufst, dann wird das unfassbar schön sein und dann hält uns das so kraftvoll. Ich habe mit meiner Schwiegergroßmutter, heißt das so, habe mich letztens noch unterhalten. Sie hat vor 10 Wochen ihren Mann beerdigt. Wir haben ihn beerdigt. Und sie sagte zu mir, Esther, weißt du, das hat sie vorher auch schon oft zu mir gesagt, weißt du, wenn ich nicht wüsste, worauf ich hinlaufe, dann könnte ich das nicht. Esther, weißt du, dass das Beste noch vor uns liegt? Und weißt du, wenn da eine 85-jährige Frau steht, die gerade ihren Mann verloren hat, letzte Woche ihren Bruder, und die sagt, Esther, das Beste liegt noch vor mir. Das Beste habe ich noch gar nicht erlebt. Und sie strahlt in den Augen und ich weiß, sie wird so vieles gerne tun und dies und jenes und alles geht nicht. Aber das ermutigt mich so sehr. Das ermutigt mich so sehr, weil ich weiß, diese Frau hat es noch viel schwerer, als ich es habe. Und trotzdem sagt sie, Esther, das Beste liegt vor mir. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich selbst habe eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die wird, für die ich viel gebetet habe, für die viele auch für mich gebetet haben, aber die wird wahrscheinlich mich den Rest meines Lebens begleiten. Und es ist nicht witzig. Ich rede da nicht immer so viel drüber, weil es mir auch nicht hilft, wenn ich immer mache. Aber es beeinflusst mich schon arg in meinem Alltag, weil die Schilddrüse für so viele Prozesse im Körper zuständig ist, für alle Hormone, für den Stoffwechsel und so weiter. Und die macht einfach ganz viel Blödsinn, wenn sie krank ist. Und das ist nicht witzig. Das ist nicht schön. Und ich weiß, dass viele viel, viel schlimmere Probleme haben. Aber wisst ihr was? Ich nehme meinen Körper auch mit dem Problem, die er hat, an, wie er ist. Und ich weiß, wenn ich irgendwann bei Jesus bin, dann ist das alles weg. Und dann werde ich wieder alles essen können, dann werde ich alles machen können, alles tun können. Ich bin dankbar, dass Gott mir meinen Körper gegeben hat und dass er schon so viel 42 Jahre lang ausgehalten hat. Bei mir ist nicht alles perfekt, aber das ist auch mein Zeugnis. Und vielleicht ist es dein Zeugnis auf dem Weg, dass auch wenn bei dir nicht alles perfekt ist, wenn du krank bist, wenn du schwach wirst, wenn nicht mehr alles gut ist, dann ist es dein Zeugnis, dass du immer noch weißt, wohin du gehst. Dass du immer noch weißt, warum du mit Jesus lebst. Dass du immer noch weißt, das Beste liegt noch vor mir. Und es ist nicht die Hauptsache, dass ich gesund bin. Es ist eine wichtige Sache, aber es ist nicht die Hauptsache. Es ist nicht die Hauptsache. Glaub dieser Lüge nicht. Es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott sich verherrlichen darf in unserem Leben. Und manchmal bedeutet das, dass wir schwierige Phasen in unserem Leben haben, dass wir schwierige Dinge mit uns schleppen. Aber die Hauptsache bin nicht ich. Die Hauptsache ist Jesus. Und die Hauptsache ist, dass so viele Menschen wie möglich sehen und verstehen, dass ein Leben hier auf Erden, wenn es noch so schwierig ist, Sinn hat und dass es gut ist, mit Jesus zu leben, weil mit diesen Wanderschuhen, mit denen du unterwegs bist, wenn es noch so schwer ist, der beste Reisebegleiter ist an deiner Seite und er erwartet dich, wenn du angekommen bist. Er ist immer bei dir. Gott hat dich nicht verlassen in deiner Krankheit und in deinem Alter. Gott hat dich nicht verlassen und vielleicht möchte er dich hier auch noch heilen. Okay? Stempel das bitte nicht ab. Leg das nicht weg. Wir wissen das manchmal nicht. Und das auszuhalten, in dieser Zwischenzeit zu leben, wo wir manches nicht verstehen, wo wir nicht verstehen, warum der eine geheilt wird und der andere nicht, ist unfassbar schwer. Das ist schwer, das auszuhalten. Und ich kann darauf auch keine Antwort geben. Wir können keine sinnvolle Antwort darauf geben, warum der eine krank ist und der andere nicht. Warum es für den einen so schwer ist und für den anderen gefühlt, bitte, wir können es immer nur vor den Kopf gucken, gefühlt nicht. Es gibt darauf keine feste Antwort, aber das ändert nichts daran, dass Gott stark ist, dass Gott gut ist, dass er den besten Plan für dich hat und dass er vielleicht durch deine Schmerzen, durch dein Alter, durch deine Schwierigkeiten zeigt, wie groß er ist und wie toll es trotzdem sein kann, mit ihm zu leben. Und noch etwas, dein Leben ist nicht sinnlos. Das möchte ich ganz besonders den älteren Menschen sagen. Der Teufel kommt heutzutage selten mit der Mistgabel noch daher, sondern der kommt meistens einfach in die Gedanken. Und er schafft es mit Gedanken, dich auszunocken. Ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu krank. Mich will sowieso keiner mehr sehen, meine Gabe braucht keiner mehr. Das machen jetzt alles junge Leute, ich bin nicht mehr wichtig. Kennt irgendwer diese Gedanken? Danke, Frau Schmidt. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie ehrlich sind. Diese Gedanken kommen uns allen, gerade wenn wir älter werden. Und die gibt es auch schon in jungen Jahren. Ich bin zu jung, ich kann das eh noch nicht. Ne? Ja. Das ist eine Lüge. Gott hat dich nicht aufgegeben, weil du älter bist. Gott hat nur vielleicht andere Dinge, die er durch dich tun will, als er früher getan hat, als du noch jung und knackig warst. Okay? Das heißt aber nicht, dass du weniger wert bist. Und meine lieben älteren Geschwister, ihr seid in einer großen Leistungsgesellschaft groß geworden. Man sagt das heute oft zu uns, ihr seid in einer Leistungsgesellschaft, aber ihr seid damit ganz klar groß geworden. Ihr seid die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen. Und wenn ihr nicht geleistet habt, dann hattet ihr nichts. Ganz einfach, es gab kein extremes Sozialsystem oder sowas. Entweder ihr habt gearbeitet und ein Haus gebaut oder ihr hattet es nicht. Ganz einfach. Ihr seid mit einem großen Leistungsdruck groß geworden. Und ihr habt viel getan und ihr habt viel gearbeitet. Und unser ganzes Land verdankt euch so viel. Aber das heißt nicht, dass nur weil du das jetzt nicht mehr kannst, dein Leben nicht mehr wertvoll ist, dein Dienst nicht mehr wertvoll ist. Du hast so viel Weisheit inzwischen, wo wir jüngeren Menschen so oft gegen die Wand rennen, wo du längst gesagt hättest, ach komm, mach es so und so. Du hast so viel Gott erlebt in deinem Leben. Du hast so ein großes Zeugnis. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das erzählt, weil es uns Mut macht, weil es uns jüngeren Menschen und auch den Älteren, Entschuldigung, ich klacke hier immer mit meinem Ohrring, ich ziehe den mal aus, weil es euch Mut macht, weil es uns Mut macht, mit Jesus zu leben. Weil wir wissen, auch wenn es gerade nicht einfach ist, ist es trotzdem gut. Und du weißt, wo du hinläufst. Ich hatte diese Woche Geburtstag und ich habe wieder eine Postkarte von der Gerda Ruth im Briefkasten gehabt. Und wisst ihr, manchmal erscheinen uns Menschen, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten, deswegen sage ich das mal so frei, ja, ich kann ja nicht mehr so viel und ich kann nur Postkarten schreiben. Ganz ehrlich, Freunde, das ist eine der wenigen Postkarten, die ich überhaupt bekommen habe. Wer von euch bitte bekommt heute noch eine Postkarte? Nur von Gerda Ruth, so sieht's aus. So sieht's aus. Es haben mir auch viele zum Beispiel auf Facebook gratuliert. Und wisst ihr, was der Knaller ist? HB. HB, mehr nicht. HB. Ist die Abkürzung für Happy Birthday. HB. Ein ganz individueller, liebevoller, auf mich zugeschnittener, mit viel Zeit und Überlegung mir zugesandter Happy-Birthday-Spruch. HB. Ich bin manchmal echt im Überlegen, ob ich das liken soll. Ich mach's dann trotzdem. HB. Unterschätze niemals das, was du tust. Ich weiß, dass viele, 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 viele hier beten. Und weißt du, was in dieser Kirche passiert? Weißt du, wie viele Menschen hier gerade Gott begegnen? Du kriegst das gar nicht alles mit. Ich krieg's nicht mal alles mit. Es passiert so viel. Gott spricht zu so vielen Menschen. Es gibt so viele tolle Geschichten. Und weißt du, warum das geschieht? Weil du betest. Weil du einen wachen Geist hast. Und auch wenn dein Körper schwach ist und nicht mehr kann, und dafür kannst du auch viel jünger sein, das, was du betest, das bewegt diese Gemeinde, das bewegt diese Stadt. Unterschätze niemals, was du tust. Unterschätze nicht, wie du betest für deine Familie. Unterschätze nicht, dass du da bist für die Menschen um dich herum. Wir wertschätzen das oft erst, wenn sie nicht mehr da sind. Da kriegen wir es plötzlich mit. Es ist so ein Geschenk, dass es dich gibt. Egal, was du hast, egal, wie krank du bist, egal, was du für eine Schwäche hast, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Und solange du hier bist und solange du atmest, hat Gott einen Auftrag für dich. Mein Schwiegergroßvater ist, wie gesagt, vor 10 Wochen gestorben. Und er hatte bis zum letzten Tag eine Aufgabe und ich war mir niemals so darüber bewusst, wie bis zu diesem Zeitpunkt. Er wusste, die Lunge, das Herz war nicht mehr in Ordnung, er wusste, dass er sterben würde, das hatten die Ärzte ihm ganz klar gesagt. Und ich bin mit Amalia dann hingegangen, sie wollte unbedingt den Opa sehen, Uropa in dem Fall. Und wir kommen in dieses Zimmer rein und er strahlt uns an, obwohl er kaum Luft kriegt, und sagt, Amalia, und umarmt sie. Und sagt, Amalia, weißt du, weißt, dass meine Zeit bald vorbei ist, ne? Und Amalia nickt und dann sagt er, aber weißt du, das ist gar nicht schlimm. Wir werden immer verbunden sein und wir werden uns in der Herrlichkeit wiedersehen. Ich war so gerührt in diesem Moment, ich musste das erstmal verarbeiten, weil Wolfgang nie ein Mensch war, der immer viel über seinen Glauben gesprochen hätte. Das war eher so ein stiller Kandidat. Der hat schon mal 1, 2 Klopper rausgehauen, aber sonst war der eher still. Und dann, ein paar Tage vor seinem Tod, sagt er sowas. Und wir gehen aus der Klinik raus und meine Tochter nimmt meine Hand und sagt, Mama, weißt du, wenn Sterben so ist, dann habe ich davor keine Angst. Glaub nicht, dass du keinen Job mehr hast auf dieser Erde. Wolfgang hatte im Sterben noch einen Job. Er hat seiner Urenkelin, er hat mir und so vielen anderen gezeigt, wie das geht. Wie das geht mit dem Ende vom Leben. Wie das geht, zu gehen in Ruhe und in Frieden und in dem Wissen, dass er weiß, wo er jetzt ist. Und ich weiß, wir haben in den letzten Jahren so einige hier loslassen müssen in der Gemeinde. Und diese ganze Gang, die ist jetzt da oben in der Herrlichkeit, auf einer eisern geschmiedeten Bank von Manfred Lieske sitzen die und singen fröhlich die alten Lieder, die sie alle so geliebt haben. Und meinst du, von denen möchte einer zurück? Die haben einen gesunden Körper, die freuen sich, die sind fröhlich. Und für uns ist es unfassbar schwer auszuhalten. Dieser Schmerz, diese Traurigkeit ist unsagbar schwer auszuhalten. Aber die wollen nicht mehr zurück, weil die jetzt da sind, wo es schöner nicht sein kann, wo es niemals Schmerzen geben wird, niemals Langeweile, niemals Traurigkeit. Und weil sie wissen, weil sie jetzt sehen, woran sie immer geglaubt haben. Und ich bete so sehr, dass wir das sehen können, dass wir sehen können, wo wir hinlaufen. Und ja, wir sind mal traurig und wir sind auch mal kaputt und vielleicht haben wir auch mal eine depressive Episode. Ja, natürlich. Und das ist nicht einfach und sich damit zu arrangieren, ist auch unfassbar schwer. Aber das ändert nichts an deinem Ziel. Niemals. Egal, was noch kommt, egal, was in meinem Leben noch kommt, egal, welche Erkrankung noch kommt, egal, was für Schwierigkeiten kommt, es ändert nichts daran, dass ich in eine maßlose, wunderschöne Herrlichkeit laufen werde. Und dass ich da eines Tages sein werde. Ich begleite sehr viele Menschen, wenn sie sterben oder auch die Angehörigen danach. Und es gibt 2 Arten zu sterben. Es gibt Menschen, die in Frieden sterben und Menschen, die nicht in Frieden sterben. Und ich wünsche mir, dass wenn du eines Tages gehen musst, wenn ich eines Tages gehen muss, dass wir wissen, wo wir hingehen. Dass es kein Kampf ist, sondern dass es Freude ist. Dass du weißt, wo du hingehst. Und in der Bibel steht schon im Alten Testament, dass Schwierigkeiten kommen. Manchmal glauben wir, das ist eine Strafe. Ne? Sowas gibt es in christlichen Kreisen ja auch noch. Ne? Hast eine Krankheit und dann will dir einer noch erzählen, du hast nicht genug geglaubt oder so. Schlag mal, wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, ne? Schlag mal Psalm 23 auf. Und dann liest den mal laut dieser Person vor. Okay? Wir lesen den jetzt mal zusammen. Laut. Ich kann euch nur empfehlen, so viel von diesen Bibelversen auswendig zu lernen, wie es nur geht. Psalm 23. Lest mit mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Augen auf. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen, Amen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, selbst der Psalmist David weiß, es gibt tiefe Täler. Es gibt sie. Aber du brauchst dich nicht zu fürchten, denn der Herr ist mit dir. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde und er salbt dein Haupt mit Öl und außerdem schenkt er dir voll ein. Und Gutes und Barmherzigkeit, auch wenn es schwierig ist, werden dir dein Leben lang folgen. Es gab so viele schwierige Dinge in meinem Leben und immer ist mir die Güte Gottes gefolgt. Das heißt nicht, dass es nicht auch schwierige Dinge gibt, aber immer ist mir die Güte Gottes gefolgt. Heute ist die Güte Gottes bei mir und bei dir. Sie wird dir folgen, wenn du bei ihm bleibst, wenn der Herr dein Hirte ist. Wenn er dein Hirte ist und wenn er dich beschützen kann und wenn du mit ihm gehst. Wenn du allerdings ohne ihn läufst, wird es schwierig für den Herrn, dich zu beschützen. Du musst schon bei ihm bleiben. Er sehnt sich danach, er liebt dich so sehr. Und er will nicht, dass du mit traurigen, schlechten Gedanken permanent durch dein Leben läufst. Sondern er will dir eine Perspektive zeigen. Und er will dich immer mit seiner Güte und mit seiner Liebe begleiten. Immer. Immer, jeden Tag. Und du wirst sehen, dass in den schlimmsten Situationen deines Lebens, in der absoluten Tiefe, da ist er da. In der Bibel steht, dass er Alpha und Omega ist. Und wir übersetzen das meistens als Anfang und Ende. Und das stimmt auch. Aber wisst ihr, was ein Alpha ist? Ein Alpha ist ein Beschützer. Ein Alpha ist jemand, der sehr genau aufpasst. Der alles tut, damit es dir gut geht. Und es hat noch nie einer so gut auf mich aufgepasst wie Gott. Noch nie. Noch nie hat einer oder eine je so genau gewusst, was ich brauche. Ich habe es manchmal selber nicht gewusst. Gott überrascht mich manchmal mit Dingen, wo ich denke, ehrlich, krass. Und das wünsche ich mir so sehr, dafür bete ich so sehr, dass du diesen Lügen nicht glaubst. Dass du nicht glaubst, dass dein Leben nicht mehr wertvoll ist. Und dass es die Hauptsache ist, dass du gesund bist. Denn dann ist es für viele hier ab heute vorbei. Wenn die Hauptsache ist, dass du gesund bist, dann gibt es keine Hauptsache mehr. Dann ist fertig. Wenn du nicht gesund bist, was ist denn dann? Dann ist die Hauptsache weg. Die Hauptsache ist, dass du Hoffnung hast. Die Hoffnung darauf und das Wissen, dass du gerettet bist und dass du weißt, wo dein Leben hinläuft. Kannst du die Folie machen? Hauptsache ist es, Hoffnung zu haben und gerettet zu sein. Hauptsache ist es, zu wissen, auf welchem Weg du unterwegs bist. Weißt du das? Weißt du, wo du hinläufst? Weißt du, wie das aussehen wird? Wir wissen es nicht genau. Aber ich möchte dir dieses Bild heute mitgeben und ich möchte beten, dass Gott dir dieses Bild immer mehr schenkt, worauf du zuläufst. Auf das Beste. Auf das Beste, was du noch nie erlebt hast. Auf das Schönste. Ihr könnt gerne auch schon hochkommen im Worship-Team. Ich weiß nicht, ob du so mit Jesus läufst, dass er wirklich dein Retter ist, dass er wirklich dein König ist, dass du wirklich weißt, mit wem du da unterwegs bist. Oder ob du einfach kommst, weil Mama und Papa halt Sonntag kommen. Oder weil es einfach normal ist, dass du kommst. Ich habe eine ältere Dame begleitet, die war lange, lange, lange in der Kirche, viele, viele Jahre. Ich sagte, die wird glauben alle, dass ich total dolle entschieden bin. Sie hat sich erst mit 84 Jahren richtig für Jesus entschieden. Und sagte, jetzt plötzlich weiß ich, worüber ihr redet. Jetzt plötzlich weiß ich, was ihr meint. Wenn du das noch nicht weißt oder nicht verstehst, vielleicht auch, worüber ich gerade spreche, aber du möchtest das, du möchtest es wissen, du möchtest wissen, wohin du gehst. Und du möchtest diesen Blick nach vorne haben, weil du keine Angst haben musst. Dann möchte ich gerne für dich beten. Ich möchte, dass wir alle mal bitte die Augen schließen. Und wenn du noch gar nicht weißt, in welche Richtung du läufst, wenn du noch gar nicht so mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht immer wieder kommst in die Kirche, in die Gemeinde, aber gar nicht so genau weißt, ob du wirklich auf diesem Weg unterwegs bist, weil du dich gar nicht so fühlst, weil du diese Freude überhaupt nicht fühlst, dann darfst du gerne deine Hand heben und ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass du diesen Gott, diesen Jesus erlebst. Gott, Jesus. Die Hauptsache ist, dass wir dich haben. Die Hauptsache ist, dass wir wissen, wohin wir gehen. Und ich möchte dir jeden, der dir sein Herz wirklich geben will, der nicht mehr trostlos und traurig durch die Gegend laufen will und vielleicht sieht es überhaupt niemand, wie verzweifelt und wie traurig du bist. Ich möchte dich bitten, dass du in ihr Herz kommst, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Dass sie dir wirklich begegnen. Weil wenn sie dir begegnen, dann verändert sich alles. Herr, es verändert sich nichts, wenn wir in eine Kirche gehen, aber es verändert sich alles, wenn wir dir begegnen. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass sie dir begegnen. Herr, ich möchte dich bitten für alle, die schon lange unterwegs sind, dass du ihnen begegnest, Herr. Und wenn du das brauchst, steh gerne auf. Wenn du vielleicht kaputt bist, wenn du krank bist, wenn du müde bist, wenn du schwach bist, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, wenn deine Gedanken nicht gut sind, wenn du entmutigt bist, weil du nicht gesund bist, weil du nicht mehr so fit bist, wie du mal warst. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass deine Kraft uns frisch macht, uns neu macht an jedem neuen Tag, weil unser Geist gerichtet ist auf dich und du, dein Geist, ist so viel stärker als unser kranker und müder und schwacher Körper. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns erfüllst, dass du uns diesen Blick schenkst auf diesen Berggipfel, auf den wir zulaufen, egal wie alt wir sind. Wir wissen nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate und Jahre wir noch haben. Herr, und das ist nicht wichtig, wenn wir dich haben, Wenn wir mit dir leben, ist es nicht wichtig, Herr. Weil wir wissen, dass du an unserer Seite bist. Und ich möchte dich bitten für jeden einzelnen, Herr, der Kraft braucht, der diesen Blick wieder braucht auf dich. Darauf, was du wirklich für ihn und für sie hast. Dass du kommst, Herr, und dass du all das gibst in ihre Gedanken, in ihren Körper, in ihren Geist. Danke, Herr. Und ich möchte auch für dich beten, wenn du krank bist. Steh auf, wenn du krank bist. Herr, du bist trotz alledem der Arzt und der Heiler, der Gott, der alles kann, der Retter, in dessen Wunden wir heil geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du heilst und dass du zeigst, wie stark du bist, auch durch Heilung, Herr, am Körper, im Geist und in der Seele. Ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du alle die, die Depressionen haben und die kaputt sind, dass du sie erfüllst, dass du sie heil machst, dass du sie frei machst und dass wir verstehen, dass die Hauptsache ist, zu dir zu kommen. Dass die Hauptsache ist, auch wenn wir gesund sind oder wenn wir gesund werden oder vielleicht auch nicht werden, dass die Hauptsache ist, dass wir bei dir sind, weil du der bist, der unendlichen Frieden schenkt, der unendliche Freude schenkt. Du bist so gut, Herr. Du bist so gut. Wir geben dir die Ehre. Du bist der Herr. Du bist Gott. Du bist der Anfang und das Ende. Danke. Danke, danke, danke.